ARD Sounds.
Sie gehört zu den luxuriösesten und beliebtesten Markenzeichen der Welt. Die Kamelie. Coco Chanel machte sie zum festen Code ihrer Kleidung, Accessoires und Kosmetik, ja zu einem Stilbekenntnis. Doch lange vor Chanel und Alexandre Dumas Roman Die Kameliendame fasziniert diese Blüte die Menschen. Die älteste und größte Kamelie nördlich der Alpen, die findet man in Sachsen, im Pillnitzer Schlosspark.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Dieses Mal also was ganz anderes, die Pillnitzer Kamelie. Ich möchte gar nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich sag jetzt mal, so eine Pflanze, reicht das für eine Weltgeschichte oder gehen uns so langsam die Geschichten aus?
Na, das kann man nur sagen, wenn man relativ oberflächlich an diese Thematik herangeht, weil da muss ich wirklich sagen, also sie bietet sehr viel Gesprächsstoff, die Kamelie, sie hat große kulturgeschichtliche Relevanz, den Alexandre Dumas Roman hast du schon selber erwähnt, gab große Modeerscheinungen rund um diese Pflanze, Metternich zum Beispiel war ein ganz großer Verehrer dieser Pflanze, sie war Spekulationsobjekt, sie hat wirtschaftliche Bedeutung und wenn man in Pillnitz in diesem fahrbaren Gewächshaus steht, was ja alleine schon eine bemerkenswerte Angelegenheit ist, dieses fahrbare Gewächshaus, und diese Pflanze sieht mit ihren 30.000 Blüten, von denen 10.000 bis 20.000 gleichzeitig blühen, dann kommt man nicht auf die Frage, ob das weltgeschichtlich relevant ist oder nicht. Weil, wie gesagt, den eigentlichen wichtigen Punkt, dass sie die größte und die älteste Kamelie nördlich der Alpen ist, hast du selber schon gesagt. Und warum nicht als Weltgeschichte?
Wahnsinn. Ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören wir jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Das Kamelienhaus im Pillnitzer Schlosspark hat seine gläsernen Pforten noch nicht einmal geöffnet. Und doch schlendern die ersten Gäste schon um das Gewächshaus herum und werfen neugierige Blicke in das Innere. Auf die immergrüne, mächtig und doch schön wirkende, etwa 2,5 Jahrhunderte alte Pillnitzer Kamelie mit ihren geschätzten 30.000 Blüten, die von Mitte Februar bis Mitte April zu bewundern sind und von denen gleichzeitig 10.000 bis 20.000 karminrot blühen. Natürlich ist der Blütenduft draußen nicht wahrzunehmen, doch auch im Inneren ist das nicht anders. Die Blüten der Pillnitzer Kamelie duften nicht, erfreuen das Auge, aber nicht die Nase.
Wir stehen jetzt hier im Kamelienhaus auf Kronenhöhe, gucken quasi von oben auf die Kamelie. Die Kamelie steht noch in ihrem Winterschutzhaus. Das ist von dem her besonders, weil wir sozusagen die Kamelie rundum begehen können. Es gibt Besucherstege, wir können sozusagen direkt in die Krone gucken. Das Kamelienhaus steht im sogenannten englischen Garten im Schlosspark Pillnitz und ja, ist eine zentrale Stelle hier und der Anlaufpunkt für viele Besucher, Besucherinnen.
Sagt Tillmann Gebhardt, Gartenbereichsleiter in der sächsischen Schlösserverwaltung und unter anderem zuständig für den Schlosspark im Dresdner Stadtteil Pillnitz.
Also die Kamelie steht zwischen Ende Oktober und Mitte Mai in ihrem Winterschutzhaus. Das ist eine Besonderheit in Pillnitz. Das Winterschutzhaus kann geöffnet werden und zur Seite gefahren werden. Dann steht die Kamelie wieder frei, was häufig zu Besucherverwirrung führt, die das leere Haus sehen und fragen, wo ist denn die Kamelie hin? Das Schutzhaus ist ausgestattet mit Klimatechnik. Das ist das Geräusch, was wir im Hintergrund gerade hören. Man sieht jetzt hier feine Nebelwolken, die von oben nach unten über die Krone rieseln, so ein ganz feiner Wassernebel ist das, um so die Luftfeuchtigkeit, die Kamelie gerne hat, sicherzustellen. Und das Haus ist natürlich im Winter auch beheizbar, um einfach eine Mindesttemperatur zu halten, ca. 5 Grad. Kamelen mögen es ja kühl, aber frostfrei.
Die Pillnitzer Kamelie ist die älteste und größte Kamelie nördlich der Alpen. Betreut wird sie unter anderem von der Orangeriegärtnerin Priska Lindenberg, die seit über 20 Jahren im Schlosspark arbeitet.
Die Kamelie ist ein Baum, ein mehrstämmiger Baum. Sie gehört zu der Familie der Teestrauchgewächse. Sie kommt aus Südostasien und Ostasien. Hier bei uns die Kamelie steht auf diesem Platz seit 1801. Da hat sie der Hofgärtner Terschek ausgepflanzt. Ist jetzt ungefähr 9 Meter hoch. Ihr Umfang beträgt 33 Meter und der Durchmesser ist 11 Meter.
Schloss und Park Pillnitz mit der berühmten Kamelie liegen vom Dresdner Stadtzentrum aus gesehen flussaufwärts direkt an der Elbe. Als Herzstück des Schlossparks gilt der barocke Lustgarten mit Wasserbassin, Fontäne und Schmuckbeeten.
Gesäumt von den drei Palais, das Wasserpalais auf der Elbseite, das Bergpalais auf der Seite der Elbhänge und das sogenannte Neue Palais. An dessen Stelle stand früher ein altes Renaissance-Schloss. Ist dann abgebrannt und das neue Palais ist dann im 19. Jahrhundert an die Stelle gebaut worden. Dann schließen sich unterschiedliche Gartenteile an. Vor allem bemerkenswert sind noch aus barocker Zeit die sogenannten Heckengärten. Das sind kleine Heckenkabinette, gesäumt von hohen Hainbuchenhecken mit verschiedenen thematischen Gärten. Es gibt einen Staudengarten, es gibt einen Rosengarten. Ein weiteres barockes Element ist der große Schlossgarten, der sich mit Linden- und Kastanienreihen hinter dem Bergpalais erstreckt. Es sind dann die Teile dazugekommen, wie zum Beispiel der englische Garten, auch der chinesische Garten und so weiter.
Die Wettiner erwerben das Renaissance-Schloss Pillnitz 1694. August der Starke überlässt es dann 1706 seiner Mätresse, Gräfin Anna Constantia von Kosel. Doch mit der Zeit wird ihr Blatt immer schlechter. Der Kurfürst von Sachsen und König von Polen wendet sich von ihr ab und verbannt sie 1716 auf die Burg Stolpen. Pillnitz kassiert er wieder ein. August der Starke verfolgt große Pläne.
Er hatte geplant, so eine höfische Residenzlandschaft um seine Residenz Dresden entstehen zu lassen und hatte da verschiedene thematische Schlösser vorgesehen. Zum Beispiel war in Moritzburg das Jagdschloss, Großsedlitz war das Schloss des Weißen Adlerordens und Pillnitz war vor allem ein Spieleschloss.
Das Renaissance-Schloss lässt August der Starke barock umbauen. Zudem das Wasser und das Bergpalais errichten.
Das Wasser und das Bergpalais waren ursprünglich also freistehende Pavillons, das heißt, die Seitenflügel waren ursprünglich nicht vorhanden. Wenn sie davor stehen, fällt natürlich auf die geschwungenen Dächer, die wirklich farbenfrohe Bemalung. Man spricht hier, um einen Begriff aus dem 18. Jahrhundert zu verwenden, von der Chinoiserie, also China-Mode, wenn Sie das übersetzen wollen. Und es war damals einfach so die Begeisterung für die ostasiatische Kultur. Man hat damals nicht unterschieden zwischen China, Japan, Indien. Das war alles in Anführungszeichen indianisch. So hat es auch August der Starke formuliert. Und das war gleichbedeutend mit so einem fernöstlichen, fantastischen Reich.
So entsteht eine Schlossanlage, in der sich die Hofgesellschaft trefflich amüsieren und vergnügen kann. Und sie spielt. Kegeln, Ballspiele, Schaukeln, Schießen. Alles machbar. Wohl selten trifft der Begriff Lustschloss eher zu als hier. In der weiteren Entwicklung von Schloss und Garten Pillnitz spielt ein anderer Regent eine wichtige Rolle. Kurfürst Friedrich August III., der Pillnitz zu seiner Sommerresidenz macht und ab 1806 als Friedrich August I. zum ersten König von Sachsen aufsteigt. Mit ihm, da spielt später Friedrich August II. Ebenfalls eine große Rolle, erstarkt der botanische Charakter von Pillnitz. Es kommen neue Parkteile hinzu.
Zum Beispiel der englische Garten, auch der holländische Garten. Es ist auch in der umgebenden Kulturlandschaft wichtig, zum Beispiel die künstliche Ruine hier auf den Elbhängen. Er hat sozusagen den Park erweitert und hat auch angefangen, die botanischen Sammlungen hier anzulegen und zu erweitern.
Der holländische Garten heißt so, weil hier vor allem Pflanzen aus der niederländischen Kapkolonie im heutigen Südafrika gezeigt werden. unter Friedrich August I., den man den Botaniker auf dem Thron nennt, entsteht auch der chinesische Garten. Und die berühmte Pillnitzer Kamelie wird im Park gepflanzt. 1801. Sie ist allerdings nicht die bejahrteste Pflanze, die heute in Pillnitz zu bestaunen ist.
Wir haben noch eine ältere Pflanze als unsere Kamelie. Das ist die Bitterorange, eine Pomeranze, die bereits 300 Jahre alt ist. Aber sie steht nicht ausgepflanzt, sondern sie ist in einem Kübel. Man geht davon aus, dass sie schon im Zwinger als Zitrusbaum gestanden hat, im Kübel, zu der Zeit August des Starken. Da gab es eine große Zitrussammlung von über 1000 Kübelpflanzen und da gehörte sie dazu mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Der pflanzliche Methusalem überwintert in der Orangerie. Doch nicht allein.
Das sind alles unsere Kübelpflanzen, die hier drinstehen. Die gesamte Orangerie ist voll und im Sommer stehen die aber alle dann im Park verteilt.
Gemeinsam mit der berühmten Kamelie. Folgt man den wissenschaftlichen Regularien, handelt es sich bei der Pillnitzer Kamelie um eine japanische Kamelie, lateinisch Camellia japonica, aus der Gattung der Kamelien, zu der Familie der Teestrauchgewächse gehörend. Neben der japanischen Kamelie gibt es noch über 200 weitere Kamelienarten, aber rund 30.000 Sorten. Zu den Kamelienarten gehört auch die Teepflanze. Und die verwandtschaftliche Nähe soll denn auch ein gewichtiger Grund dafür sein, dass die japanische Kamelie von ihrer ostasiatischen Heimat nach Europa gelangt. Denn auch wenn sich nicht wirklich sagen lässt, wann und wie genau die Pflanze hierher kommt, so gibt es doch Legenden, die das erklären könnten. Nach denen wollen europäische Seefahrer aus China Teepflanzen mitbringen, doch drehen ihnen die dortigen Händler japanische Kamelien an. Keine Legende, der Hofgärtner und Botaniker am kurfürstlich-sächsischen Hof, Georg Meister, ist im Auftrag der niederländischen Ostindien-Kompanie
nach, damals sagte man Batavia, das ist heute hier Jakarta, also Hauptstadt von Indonesien, gereist und hatte schon in seinem damaligen Reisebericht, das war also in den 1690er Jahren, schon wirklich von Kamelien berichtet. 100 Jahre später hat dann auch der Hofgärtner Johann Heinrich Seidel eine blühende Kamelie im Herzogingarten in Dresden gehabt. Seine Söhne haben dann später die Gärtnerei Gebrüder Traugott und Jakob Seidel in Dresden gegründet und sich auch da sehr, sehr verdient gemacht um die Zucht der Kamelien.
Kamelien erreichen im 19. Jahrhundert einen schier unglaublichen Beliebtheitsgrad.
Die Kultur dieser Lieblingspflanze von ganz Europa, von welcher schon mehr als 100 Spielarten in Österreichs Kaiserstadt zu schauen sind, fängt an, sich sehr zu heben. Denn in keinem Garten fehlt dem Blumenfreunde diese durch ihre Blüte einen herrlichen Anblick gewährende Pflanze.
Konstatiert die Allgemeine Deutsche Gartenzeitung. Und die Illustrierte Zeitung stellt fest,
die Rose etwa ausgenommen, kennen wir keine Pflanze, welche der Mode gegenüber so beständig gewesen und so lange Zeit von ihr begünstigt worden ist. In der Tat verdient sie auch diese Bevorzugung vollkommen. Die Schönheit der fast symmetrischen Blumen, Reichtum und Mannigfaltigkeit der Farben, das herrliche Grün der glänzenden, immergrünen Blätter, eine angenehme Größe der Pflanzen und günstige Zeit der Blüte in der Winterhälfte des Jahres machen sie überaus schätzbar.
Bei solcher Popularität verblüfft es wenig, dass die Pflanze auch literarische Weihen erfährt. Durch Alexandre Dumas den Jüngeren und seine Kameliendame.
Marguerite fehlte bei keiner Premiere. Ihre Abende verbrachte sie entweder im Theater oder auf Bällen. Wurde ein neues Stück gespielt, so konnte man sicher sein, sie anzutreffen. Und zwar nie ohne die drei Dinge, die sie stets bei sich hatte und auf die Brüstung der Parkettloge legte. Ihr Opernglas, ein Beutelchen mit Naschereien und einen Strauß Kamelien. 25 Tage nacheinander waren es weiße Kamelien und 5 Tage lang rote.
Musik. Der Roman erscheint 1848. Da wächst und gedeiht die Pillnitzer Kamelie im englischen Garten des Pillnitzer Schlossparks schon seit mehreren Jahrzehnten. Bei der Suche nach einer Klärung über deren Herkunft stößt man immer wieder auf eine Geschichte, die um den Naturforscher Karl-Peter Thünberg kreist. Nach der hat der Schwede nach einer Japanreise Mitte der 1770er Jahre 4 Kamelienpflanzen im Gepäck, als er in den englischen Kew Gardens ankommt. Eine verbleibt dort, eine weitere findet sich dann in Pillnitz wieder, eine in Herrenhausen bei Hannover, eine in Schönbrunn bei Wien. Nur, die Geschichte ist nicht wahr.
Man hat zwischen 2012 und 2016 eine molekulargenetische Untersuchung gemacht. Das war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Schlösserverwaltung der Technischen Universität Dresden, ja, die Professur Botanik und auch die Professur Zell- und Molekularbiologie und der Sammlung in Zuschendorf, die ja auch Teil des Botanischen Gartens der TU Dresden ist. Und da war die Fragestellung, wo stammt die Pillnitzer Kamelie ursprünglich her? Das kann man nicht genau sagen. Man kann aber sagen, und das war das Ergebnis dieser Studie, es gibt eine große genetische Ähnlichkeit zwischen den ältesten europäischen Kamelien, und zwar die in Pillnitz, die in Greifswald und in Portugal, Campobello und auch Caserta in Italien. Also das konnte man nachweisen aufgrund dieser genetischen Untersuchung. Unklar bleibt aber, wo ist denn der Ursprungsstandort unserer Kamelie in Japan und China gewesen? Wie kam die Pflanze aus Asien nach Europa und wie kam dann auch die Pflanze innerhalb Europas bis zu uns nach Pillnitz?
Mit den genetischen Ähnlichkeiten der alten Kamelien in Deutschland, Italien und Portugal erledigt sich die Thünberg-Story. Die Kamelie mag keinen Frost. Was bedeutet, in Pillnitz muss man von Beginn an darüber nachdenken, wie man die edle Pflanze über den Winter bekommt.
Als die Kamelie 1801 an den jetzigen Standort gepflanzt wurde, hatte man zum Winterschutz ein abbaubares Konservationshaus, das hieß damals abschlagbares Konservationshaus, drumherum gebaut. Also während der Wintermonate eine Holzkonstruktion, die Zwischenwände hat man mit Laub oder Stroh gefüllt zur Isolation und hat da die Pflanze natürlich im Dunkeln mehr oder weniger über den Winter gebracht.
Im späten 19. Jahrhundert gibt es dann für die Kamelie ein Holzhaus mit angrenzendem Heizhaus.
Und am 3. Januar 1905 ist wahrscheinlich durch zu starkes Heizen dieses Holzhaus abgebrannt. In der Nacht waren aber wirklich minus 20 Grad, es war richtig knackig kalt und das war auch letztendlich die Rettung für den Baum, weil das Löschwasser ist über dem Baum, über der Kamelie gefroren und hat quasi einen gefrorenen Schutzschild gebildet und hat dann den Baum gerettet. Es war also Glück im Unglück.
Natürlich erhält die Kamelie eine neue Unterkunft für den Winter. Weitere Konstruktionen folgen.
1987 begann dann die Planung für ein neues Kamelienhaus durch den Architekten Peter Stauffenbiel und es wurde dann auch beauftragt und gebaut und im Jahr 1992 im Oktober dann auch übergeben. Das Haus ist eine verrollbare Stahl-Glas-Konstruktion, ca. 13 Meter hoch, wiegt 54 Tonnen und ist, das ist die Besonderheit, durch 2 große Tore zu öffnen und dann kann man das ganze Haus mit Seilwinden auf Schienen von der Kamelie wegziehen. Dann wieder schließen und dann steht es im Sommer und im Winter kann man es wieder über die Kamelie drüber rollen.
Mitte Oktober machen wir das. Da gibt es sogar einen Pressetermin, wo dann die Besucher kommen extra und das sich mit angucken wollen. Das wird vorbereitet und dann ist das an einem Vormittag meistens passiert und dann ist die Kamelie im Haus.
Gepflegt werden muss die immergrüne Berühmtheit das ganze Jahr über. Im Frühjahr, wenn die Pflanze noch im Haus steht, muss mit dem Düngen begonnen werden, herabgefallene Blätter und Blüten werden zusammengekehrt, die Kamelie wird gegossen und abgespritzt. Um das Kamelienhaus darf das Unkraut nicht wachsen. Wenn die Kamelie dann im Freien steht, wird sie beregnet.
Je nachdem, wie das Wetter ist. Man muss weiterhin düngen, man muss auch Erde aufbringen, vor allen Dingen so Rhododendron, Azaleenerde, Wir machen auch jedes Jahr Bodenproben zweimal im Jahr, wo man sieht, ob sie Nährstoffe braucht, wie sauer oder basisch der Boden ist. Die Kamelie braucht einen sauren Boden, ähnlich wie Rhododendron und Azaleen. Und dann wird alle 14 Tage im Sommer gedüngt.
Für Liebhaberinnen und Liebhaber der Kamelie hat Priska Lindenberg noch eine besondere Empfehlung.
Man kann auch unsere Pillnitzer Kamelie mit nach Hause nehmen. Es gibt in der Altwache im Besucherzentrum bei uns die Ableger, die eine Gärtnerei für uns züchtet. Sie bekommen dort Original-Pillnitzer Kamelien in zwei verschiedenen Größen, eine kleinere und eine etwas ältere, genau von hier.
Freilich sollten Interessierte wissen,
sie ist prinzipiell nicht fürs Wohnzimmer geeignet. Ich sage das immer den Besuchern, die Kamelie, die will kalt stehen, besonders im Winter, im Schlafzimmer oder im Treppenhaus oder im kühlen Wintergarten. Dort fühlt sie sich wohl und blüht auch schön. Im Sommer kann man die dann draußen stehen haben, im Halbschatten, also nicht gerade auf dem Südbalkon. Und dann darf man sie nicht vergessen zu gießen. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht austrocknet. Und dann funktioniert es an für sich gut. Sie ist eigentlich eher sehr genügsam. Sie braucht wenig Dünger und insgesamt relativ wenig Pflege. Man darf sie nicht vergessen und sie darf eben nicht zu heiß stehen.
Die Pillnitzer Kamelie, die größte und älteste Kamelie nördlich der Alpen. Umgeben von einem wunderschönen Schloss- und Parkambiente. Ein Zuschauermagnet, den viele beneiden dürften, weil er mit den Jahren und dem Älterwerden nichts von seiner Attraktivität einbüßt. Was die Pflanze auch den vielen verdankt, die sich selbst in schwierigsten Zeiten um sie gekümmert haben. Und wer nach dem Besuch in Pillnitz noch mehr Kamelien sehen möchte, der kann eine nicht ganz so bejahrte, aber immer noch hochbetagte Pflanze in Roßwein kennenlernen. Gar nicht weit weg von Pillnitz und ebenfalls in Sachsen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
So schön, so berühmt und schon so alt, die Pillnitzer Kamelie. Ich möchte gerne sagen, a star is born. Ein Star wurde geboren. Ich meine, wie toll ist diese Pillnitzer Kamelie und wie alt kann eigentlich eine Pflanze werden, frage ich mich. Ne? Bei ordentlicher Pflege anscheinend fast, ich möchte nicht sagen ewig, aber
die Pflanzen in deiner Wohnung
lange.
Offenbar.
Nee, die Armen. Ich musste die ganze Zeit bei der Weltgeschichte an meine Hauspflanzen denken. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ja auch so eine dunkle Wohnung. Es ist nicht mit die armen Kamelien, sie würden nicht überleben. Aber diese ist ja so schön. 10.000, 20.000 Blüten. Wie toll, wie muss das sein? Also wer
ja, ich kann es dir sagen, es ist einfach
genau, du
tatsächlich
warst ja da.
Großartig. Ich fand schon also diesen Moment toll, wie man reingeht. Ich habe ja das auch in dem Beitrag beschrieben, wie es losgeht, wie der Tag war. So ein bisschen war auch ein sehr sonniger Tag, hatte ich also auch
natürlich noch
Glück gehabt. Da passte alles sehr gut zusammen, Vögel zwitschern und das war alles wirklich wundervoll. Und dann hast du dort eben dann diese Pflanze zu stehen hinter dem Glas, wie ein Versprechen, was sich dann entfaltet, wenn du dann die Pforten öffnest. Und ich finde das wirklich beeindruckend. Also das war wirklich ein Erlebnis.
Wunderbar. Vor allen Dingen für so eine Pflanze, ein Strauch, vielleicht aber auch ein Kleinbaum.
Ja,
aber
wer hätte so für diese konkrete Pillnitzer Kamelie beide Bemerkungen gehört, Großstrauch, Kleinbaum. Das war so diese Bemerkung zur Pillnitzer Kamelie.
Und da ist mir eines aufgefallen, und zwar normalerweise haben wir gerade so schöne Blüten oder auch Blumen, aber vielleicht ist das schon der Grund, da können wir gleich drüber reden. Normalerweise werden das ja auch Frauennamen oft. Ne? Lange Zeit hatte ich immer gedacht, dass Kamelie vielleicht wie Camille im Französischen ist oder Camilla, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und man kennt eigentlich keine Menschen oder vielleicht nur ganz selten, die wirklich nach Kamelien benannt sind, obwohl das ja so ein schöner Name vielleicht auch wäre.
Kamelie?
Wo kommt der eigentlich her?
Der Name stammt von einem schwedischen Naturforscher namens Carl von Linné und der hat sie gewidmet dem Naturforscher Georg Josef Camel. Spielt natürlich die lateinische Bezeichnung eine Rolle, also der Camel heißt Camellus und die Kamelie. Camellia. Und so kann man den Namen herleiten. Das Interessante ist, sobald du schaust, was das für Mann ist, erfährt man wieder unterschiedlichste Geschichten, je nach Schrift Heiligtum, in das du reinguckst. Also man findet sehr unterschiedliche Sachen. Das heißt also bei Carmel zum Beispiel habe ich die Notiz gefunden, der hätte in Manila diese Pflanze beschrieben und es wäre die erste Beschreibung dieser Pflanze gewesen. In einem anderen Buch steht dann wieder drin, dass der die Pflanze wahrscheinlich nie gesehen hat. Und das ist überhaupt ein relativ auffälliger Fakt, dass viele Geschichten in Büchern drinstehen, die so dann doch nicht stimmen oder beziehungsweise sich als Trugschluss erwiesen haben, aber munter weitererzählt werden. Und
wir befinden uns natürlich auch in so einer Zeit, was ist natürlich, ich sage jetzt mal, für die Europäer und Europäerin entdeckt und zum ersten Mal niedergeschrieben, nicht wahr? Weil es ist ja nun mal keine europäische Pflanze. Also das heißt, da wo sie eigentlich heimisch ist, ist sie bestimmt schon länger vorher beschrieben worden und all dem. Aber so wie wir das entdeckt haben aus der, sag ich mal, europäischen Sicht, und da bahnen sich natürlich immer schnell oder flechten sich solche Legenden natürlich auch immer mit ein. Ne? Haben wir es wirklich gesehen oder nicht? Wir kennen das ja auch aus Reiseberichten. Du hast das ja auch drin.
Ja, natürlich sind die Kamelien lange vor 1700 beschrieben worden, also schon lange vor Georg Joseph Carmel. Aber das ist genau der Hinweis, den du jetzt gebracht hast. Da geht es darum, dass eben gesagt worden ist, er wäre der erste Europäer gewesen, der das gemacht hätte. Aber das ist laut anderer Aussagen aus anderen Büchern und auch neuerer Bücher dann auch wirklich hinfällig. Das stimmt so nicht.
Und es ist ja kein Zufall, dass wir für diese Kameliengeschichte auf jeden Fall in Sachsen gelandet sind. Weil wir hätten natürlich auch von unserer Region her eine Weltgeschichte in Sachsen-Anhalt oder Thüringen haben können. Aber Kamelien sind dann doch etwas, was mehr in Sachsen vorkommt. So eine Hochburg?
Ja, also Hochburg trifft es sehr genau. Wer also irgendwie sich mit Kamelien befasst oder Liebhaber dieser Pflanze ist, der sollte grundsätzlich gleich mehrere Tage veranschlagen, weil er kann ja hier in Sachsen quasi eine Rundreise machen. Es gibt also das Kamelienschloss in Pirna-Zuschendorf, es gibt also die Pillnitzer Kamelie, dann gibt es in Roßwein das Kulturdenkmal. Das ist auch eben, also es gibt mehrere Kulturdenkmale in Roßwein, aber ich meine jetzt ganz konkret die Kamelie als Kulturdenkmal in Roßwein, die werben dort damit, dass es die zweitälteste nördlich der Alpen wäre. Und der vierte Standort, der auch ganz gewichtig ist, das ist Königsbrück. Und dort gibt es gerade eine Kamelienschau und Kamelienblüte im Gewächshaus des Königsbrücker Schlosses. Und da war eine Eröffnungsveranstaltung am 25. Januar.
Aha, und Kamelien, das muss natürlich ja schön auch sein, wenn man so eine ganze Schau hat, oder? Weil ich meine, wir haben ja Kamelien als Farbe, ist natürlich...
Du kannst alle möglichen Farben erticken. Also ich habe in einem schlauen Buch gelesen, es gibt alle Blütenfarben außer Blau.
Mhm. Blau ist ja auch eine ganz besondere Blumenfarbe und Blütenfarbe. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich toll. Ich finde ja dieses Rot auch ganz toll. So ein ganz schönes Rot. Wie ist das doch gleich bei der Pillnitzer, bei der großen?
Was die ist tief? Kaminrot.
Die ist Kaminrot, ne?
Ja.
Ach, wunderbar. Sehr schön.
Ja.
Aber sie ist auch nicht die einzige, wenn wir nochmal nach Pillnitz kommen. Aber das ist die, die ausgepflanzt wurde, 1801, nicht wahr?
Genau, die ist 1801 ausgepflanzt worden. Das heißt also, sie muss also vorher dorthin gekommen sein. Das ist insofern ganz wichtig, weil das ja ein bisschen auch eine Aussage über das Alter zulässt. Also man geht so davon aus, 1780 bis 1790 ist die dort quasi angekommen und dann ist sie im Kübel großgezogen worden und dann ist sie irgendwann ausgepflanzt worden. Und das war eben 1801 im englischen Teil des Schlossparks, also im englischen Garten, ist sie ausgepflanzt worden.
Und dann wurde um sie herum gebaut. Das finde ich so toll, diese ganze Konstruktion quasi sich zu überlegen, ne, für dieses, na, für das Gewächshaus.
Ach so, ja.
Weil das muss man ja drum raten.
Ja, ja, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das habe ich jetzt gerade nicht auf den Schirm gehabt, dass du das meinst, aber auf jeden Fall. Ich fand auch diese ganze Konstruktion überhaupt beeindruckend. Also, ich hätte sie gerne mal, das habe ich ja leider nicht geschafft, ich hätte sie gerne mal in Aktion gesehen. Diese fahrbare Möglichkeit, eine Pflanze zu bedecken, also dieses fahrbare Gewächshaus hätte ich gerne mal in Aktion gesehen. Ist mir leider nicht vergönnt gewesen, aber das kann ich ja vielleicht noch nachholen.
Und vor allen Dingen seit 1801, all diese Jahrhunderte, hat sie natürlich auch in einer gewissen Weise auch Moden überlebt, dass man immer ihr die Treue gehalten hat. Weil man hätte irgendwann ja auch vielleicht mal radikal sagen können, wir machen es jetzt anders.
Na, ich weiß auf jeden Fall, dass es da unterschiedliche Phasen gibt. Also das ist auf jeden Fall richtig. Also gerade im 19. Jahrhundert muss sie eine unglaublich wichtige Rolle gespielt haben. Man muss ja auch erstmal sehen, die unterschiedliche wirtschaftliche Bedeutung, das wollte ich unbedingt nochmal anbringen, bevor ich dann nochmal weiter erzähle. Also eine Kamelienart, also die Teepflanze natürlich, hat als Tee eine Bedeutung gehabt. Dann gibt es auch Kamelienarten, aus denen man Kamelienöl herstellen kann. Die gibt's auch, werden also natürlich bei der Camellia japonica, man von der Zierpflanze eben ausgeht. Und die hat aber tatsächlich unterschiedliche Moden durchgemacht. Also das muss man auch sagen, es gab auch Phasen, wo es ja nicht so gut ging. Aber ich habe zum Beispiel mal eine sehr hübsche Mitteilung gefunden, wo mal was steht dazu, welchen Stand die im frühen 19. Jahrhundert hat.
Ich sehe hier in so einem Buch,
sehr
vor,
schickes Buch
vor, ja. Genau, vor dir sind so ganz tolle Zeichnungen von diesen Pflanzen. Wunderschön.
Diese Aussage, das ist von 1827 aus den Annalen der Blumisterei. Weil nämlich der Blumist, das ist nämlich derjenige, der also Blumenliebhaber ist und auch schon Experte ist. Der
hat
das schon, ja, das ist der Blumist.
Der
also
Blumist.
Eine Bezeichnung, die ich noch nicht kannte, die ist aus dem 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert.
So ein bisschen Exorzist, Blumist.
Genau, kann man gerne so bringen. So. Diese außerordentlich schönen Blumen sind dermalen die ersten Zierden aller Glashäuser und jeder Blumensammlung, auch die kostbarsten Zierden des Fenstergartens. Es ist nur jammerschade, dass diese herrlichen Blumengewächse noch gar teuer sind. Hm. Der Referent findet sich besonders veranlasst, alle Blumenfreunde auf die Pracht aufmerksam zu machen, welche die Kamelien in ihrer Blüte so frühzeitig im Jahre gewähren. Sie ersetzen dem Auge unsere Rosen und da deren Gestalt und Farbe lieblicher ist, gewähren sie alles, was der Blumist sich wünschen kann.
Ach, ja.
Der Blumist, also das kann
ich auch. Bin ich dabei.
Ja.
Schön. Und da ist es ja schon drin, weil wir gerade über Wirtschaftliches redeten. Also sie war auch eine Zeit lang ein Wertobjekt.
Mhm. Ja, also es ist damit richtig spekuliert worden mit dieser Pflanze, weil man sich eben sehr viel Gewinn daraus versprechen konnte. Es gab da richtig so Transaktionen, wo da eben viel Geld gemacht worden ist. Zumal, wie gesagt, es gab bis in hohe Adelshäuser, Fürst Metternich zum Beispiel war ein großer Verehrer dieser Pflanze. Also da gab es wirklich eine ganze Menge und deswegen ist die Pflanze auch so teuer gewesen.
Wo wir schon bei den berühmten Blumen- oder Kamelienliebhaberinnen und Liebhabern sind. Coco Chanel hatte ich ja auch schon mit angesprochen, haben wir jetzt gar nicht mehr erwähnt. Aber es ist natürlich so wichtig, weil auch seit den 20er Jahren wirklich in jeder Schau von Chanel bis heute die Kamelie in irgendeiner Form immer mit dabei ist. Und weißt du übrigens, warum sie die so toll fand, die Coco Chanel, die Kamelie? Nicht nur wegen ihres Aussehens.
Ich dachte jetzt vielleicht wegen Dumas, aber es wird es wohl nicht sein.
Also auch wegen Dumas, das auch, aber weil sie keinen Duft hat. Sie konnte ihr eigenes Parfum nutzen, aber auch diese Blume haben. Und dann hatte sich das nicht gekreuzt. Ist die eine Legende, ob die so stimmt.
Aber ich würde sagen, das klingt wieder einer.
Passt aber, würde sehr gut passen.
Nach einer dieser Legenden.
Und es ist wirklich interessant, dass die halt keinen eigenen Duft hat, weil sonst, wenn man denkt an 10.000 Blüten, ne, würde man sich vorstellen, wow, was für ein sinnliches Erlebnis, aber...
Das ist schräg. Es gibt aber auch Kamelien, die haben Duft.
Ah.
Es gibt ja insgesamt 200 und mehr Arten. Es gibt zehntausende Sorten angeblich. Und da gibt es eine große Variabilität. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Wachstumsarten. Es gibt unterschiedliche Blütenformen, die da eine Rolle spielen. Das ist überhaupt sehr interessant, sobald man sich so ein bisschen reinliest in diese Materie. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Ich zum Beispiel fand es sehr interessant, mir vorzustellen, dass man an eine Pflanze geht und plötzlich gibt es da einen Zweig, der hat eine andere Blütenform, weil die Pflanze eben in der Lage ist, aufgrund von Mutationen eben diese Möglichkeiten zu entwickeln. Kannst du damit quasi dann neue Züchtungen starten. Und das finde ich natürlich dann wirklich schon spannend.
Und ich meine, du hast es ja im Feature erwähnt, man kann sie ja auch quasi kaufen.
Man kann sie kaufen, das ist richtig, ja.
Und da bin ich jetzt eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir, vielleicht bringst du mir eine mit. Oder wusstest du schon, wie schlecht mein grüner Daumen ist?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es lag also daran, also ich persönlich mag Pflanzen auch und habe sie in meiner Wohnung zu stehen. Und bei mir überleben die gemeinhin.
Aber wer sich die ganze Vielfalt der Kamelien angucken möchte, muss eigentlich quasi nur durch Sachsen reisen. Die Stationen hast du genannt. Und vor allen Dingen sollte Stopp machen in Pillnitz, im Pillnitzer Schlosspark. Dort ist sie, die schöne, berühmte und schon so alte Kamelie, die älteste nördlich der Alpen. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auch in ARD Sounds. Gucken Sie sich das doch gleich mal an auf der Seite. Und wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Und wenn Sie Anmerkungen haben, weil Sie als Blumist viel mehr wissen, dann schreiben Sie uns doch unter
weltgeschichte@mdr.de.
Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut.